Vieles gelang und wenig ging ihm daneben. Uwe war der King, so ist das eben. Vergiss den Uwe nicht, sonst versäumst du deine schönsten Stunden.
Vergiss den Uwe nicht, denn der wurde ja für uns erfunden. Vergiss den
Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 2 von Staffel 3 Allianz Brisanz. Schöne Grüße nach oben, Struhe, Harry.
Moin, moin. Ja, eigentlich fangen wir lustig an, aber es gibt ja eigentlich einen traurigen Anlass.
Ja, ihr habt es in unserem Intro gehört. Ein bisschen anders diesmal. Und ich glaube, jeder, der sich mit Fußball nur ansatzweise beschäftigt, hat es mitbekommen. Euch, Uwe, ist verstorben im Alter von 85 Jahren. Bin ich jetzt richtig informiert?
Ja,
85. 85, ja. Die Nachricht kam rein und ich glaube, alle waren geschockt. Nicht nur HSV-Fans.
Ja, also es bahnte sich ja irgendwie, sagen ja alle, so ein bisschen an. Also er schwächelte ja schon ziemlich, ist ein paar Mal gestürzt. Aber dann kam die Nachricht dann ja doch irgendwie aus heiterem Himmel. Mhm. Und war dann natürlich ein Schock, ja. Und lag ja auch so ein bisschen diese Stimmung, kann man sagen, dann die nächsten Tage auch auf dem HSV und natürlich auch auf dem Spiel so ein bisschen. Mhm. Aber da kommen wir dann gleich zu, ja, ist natürlich ein herber Verlust. Und wobei ich ja einer Generation entstamme, die ja mit Uwe jetzt so direkt nichts zu tun hatte. Aber es ist halt so, er war halt immer präsent, ne, von Anfang an. Also ich kann mich auch schon als Kind erinnern, irgendwie, wenn es um den HSV ging, gab es immer einen Uwe Seeler-Kontext. Und immer, wenn irgendwas beim HSV passiert ist, gab es ja auch einen Kommentar von Uwe. Ne? Er hat sich ja oft Sorgen gemacht. Und da sieht man ja eben auch, wie eng er dem HSV verbunden war, auch nach dieser ganzen Phase aktiver Sportler und dann war er ja auch nochmal Präsident später. Das ist natürlich wirklich ein Verlust. Also ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen, das ist ganz eine lustige Anekdote, in einem Spielfilm und zwar mit Heinz Erhardt. Da hat er so eine Cameo-Auftritt am Ende und ist dann von Heinz Erhardt irgendwie so für so einen Dorfverein verpflichtet worden. Und am Ende gibt es eine Pressekonferenz, ja, hier ist unser neuer Spieler. Und Heinz Erhardt sagt dann so, wer ist denn das überhaupt? Ne, so süffisant, ja. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich da irgendwie Uwe, glaube ich, gesehen habe. Und ja, sympathischer, bescheidener Zeitgenosse, der unheimlich viel erreicht hat und aber dabei immer am Boden geblieben ist. Und im Grunde genommen kann man nur die Doku empfehlen, die vor einem Jahr rauskam von Reinhold Beckmann, der ja das Ehepaar Seeler nochmal so ein bisschen begleitet hat. Und im Grunde ist das, ja, ist eigentlich schon so eine Art Monument, kann man sagen. Kann ich nur dringend empfehlen, dass wer sich dafür interessiert, sich das nochmal anzuschauen. Wirklich beeindruckend. Ruhe er in Frieden, kann ich nur sagen.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, dieser, ja, ich sag jetzt dann doch mal, erschreckend auftretende Tod von Uwe Seeler, ist ja dann doch wie so ein schwarzes Tuch über dem HSV gelegen. Kommen wir auch gleich zum Spiel, würde ich sagen. Dann haben wir nämlich gleich die schlimmen Sachen hinter uns und gegen Hansa Rostock gespielt. Lange stand es 0-0, was schon den einen oder anderen überrascht hat in der Twitter-Bubble, beziehungsweise viele sogar damit irgendwie aus irgendwelchen Gründen zufrieden waren mit diesem 0-0. Und dann war es Kevin Schumacher, ein übrigens Ex-Werderaner, der dann das 1-0 macht, nachdem, also das Tor habe ich sogar gesehen, Vuskovic hat da, glaube ich, nee, Jonas David war das, der hat an der Außenlinie ziemlich passiv verteidigt, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und dann ging der Ball wieder in die Innenseite rein. Und aus ziemlich spitzen Winkel konnte dann Heuer Fernandes ausnahmsweise mal an dem Schuss nichts tun. Der ja bis dato, würde ich sagen, der Spieler, der noch sehr, sehr jungen Saison vom HSV ist. Du hast ja schon geschrieben, ohne ihn hättet ihr nicht mal 3 Punkte, würdet bei 0 stehen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, also erstmal muss ich natürlich anfangen mit der Choreo. Die war natürlich wirklich beeindruckend und auch großes Kompliment an die Rostocker. Rostocker-Fans, die sich wirklich auch vorbildlich verhalten haben, ganz ruhig waren. Und da gab es ja einige Befürchtungen, auch gespeist durch das letzte, durch die letzte Begegnung am letzten Spieltag der letzten Saison, wo es ja doch einige unschöne Szenen gab. Aber diesmal war wirklich alles sehr ruhig und würdig, würde ich mal so sagen. Auch Piekenhagen hat man angemerkt, der ja mal beim HSV gespielt hat, dass ihn das so ein bisschen, also dass ihn das mitnimmt. Und ja, also das muss ich schon sagen, das hat der HSV also auch gut in dieser kurzen Zeit hinbekommen und auch der Supporters Club mit der Choreo. Wir kommen natürlich gleich nochmal wahrscheinlich auch auf diese unschöne Szene da zwischendrin nochmal zu sprechen, aber erstmal zum Spiel. Mhm. Ja, im Grunde genommen hat mich das alles an den Auftritt in Braunschweig erinnert. Jetzt ja, sagen ja alle und auch Tim Walter sagt, ja, das war ja doch viel besser, aber naja, also es war sicherlich eine optische Überlegenheit da. Das hat mich alles an Handball erinnert. Also bis zum 16er sind sie vorgekommen, aber dann ist weiter eigentlich nichts passiert. Ich hatte sogar auch bis zur, ich glaube, die erste HSV-Chance, die richtige erste HSV-Chance kam durch Kittel in der 37. Minute, dieser Flachschuss im 16er, den Keeper Kolke heißt er, glaube ich, ne?
Auf ja, genau, Markus Kolke.
Kolke, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Auch parieren konnte, aber vorher habe ich jetzt keine nennenswerte Chance gesehen. Im Gegenteil, ich hatte eher so das Gefühl, dass Hansa ziemlich gute Kontergelegenheiten hatte und hatte da auch irgendwie kein gutes Gefühl. Also ja, irgendwie war es nicht griffig genug, fand ich, bis dahin. Das wirkt alles immer noch sehr behäbig zum Teil, unstrukturiert, irgendwie nicht mit zielführend genug. Und es war natürlich etwas mehr Dominanz da, das sieht man ja auch an den statistischen Werten im Gegensatz zum Braunschweig, zur Braunschweig-Begegnung, aber im Grunde war es ein ähnliches Muster, wobei die Braunschweiger natürlich noch ein bisschen stärkere Konterchancen hatten und drückender waren da, aber ja, es hätte, glaube ich, auch da durchaus passieren können, dass man in Rückstand gerät. Vielleicht wäre es dann so endlich mal ein Signal gewesen, wenn das früher passiert wäre, dass der HSV da mal aufwacht. Ja, in der zweiten Halbzeit eigentlich ähnliches Bild. Man ist irgendwie auch nicht so richtig reingekommen. Es war wirklich lange Zeit so ein, ja, dann am Ende doch auch für mich ein typisches 0-0-Spiel. Ich dachte, das läuft jetzt auf ein 0-0 hinaus. Und dann so ab der 80. Minute hat der HSV das irgendwie dann doch in den Griff bekommen und dann zum ersten Mal Chancen sich erarbeitet, die wirklich dann auch wirklich Hochkaräter waren. Glatzel kann ich mich erinnern und da sind wir wieder bei Kolke, der das Ding ja, also wie der Ding gehalten hat, also es ist schon Wahnsinn auf der Linie, also dieser Reflex da, also das wäre normalerweise ja das 1-0 gewesen, aber den hat er so hervorragend rausgefischt. Das war sowieso wieder das Spiel der Keeper, kann man ja sagen. Und was ist mir noch aufgefallen? Also nach wie vor fällt mir auf, dass auf den Außenbahnen wenig passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass man Jatta vermisst, aber das ist wohl doch so. Und was wurde über Königsdörfer gesagt und wie sehr hat man um ihn sich bemüht, aber bislang konnte er das überhaupt noch nicht zeigen, finde ich. Das, ja, ist alles noch nicht so richtig mit Bindung zum Spiel und zu seinen Mitspielern, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und da fragt man sich dann schon, was war in der Vorbereitung? Da sah es ja alles immer ganz gut aus und warum ist das jetzt nicht mehr da? auch Benesch ist irgendwie noch gar nicht irgendwie angekommen und deswegen hat auch Kittel irgendwie keinen richtigen oder keine richtige Bindung zum Spiel, finde ich. Also die beiden, man dachte ja jetzt mit den beiden zusammen wird es jetzt wahrscheinlich besser, aber bislang sieht man das einfach eben noch nicht. Also ich erkenne da jetzt noch nicht den Fortschritt. Also das waren in Summe zwei Partien, die beide auch, ich sage ja, ohne Heuer Fernandes hätte das auch jetzt, könnte das auch bei 0 Punkten stehen und dann ja, wäre es noch schlimmer, dann wären in Hamburg schon wieder die Alarmglocken an. Also ich hätte mir gewünscht, der HSV gewinnt das Spiel, auch natürlich in Bezug auf diesen
Gedenktag an Uwe.
Gedenktag an Uwe, denn ich glaube, so Uwe in seiner Bescheidenheit, der hätte gesagt, also das wäre ihm unangenehm gewesen, ne? Also die ganze Prozedur. Also natürlich ist das ehrenhaft und das sollte man auch so machen, das ist alles ganz klar und das war auch ganz toll. Aber so wie Uwe eben ist, hätte er gesagt, so, ich will, dass der HSV 3 Punkte holt und gewinnt. Ne? So war er eben immer schon. Und wenn man jetzt so zurückblickt, ja, schon tragisch, dass man diese Relegation einfach irgendwie im Rückspiel so vergeigt hat, weil da hätte er wenigstens noch mitbekommen, dass der HSV aufsteigt. Ne? Und das ist irgendwie so, das ich muss die ganze Zeit daran denken, dieses Relegationsrückspiel, was ja bis dahin gar nicht so für mich so schwer gewogen hat. Ich konnte das durchaus gut verkraften und habe gedacht, ja, okay, dann halt nächste Saison. Aber ja, man tut sich eben schwer gegen diese tiefstehenden Gegner. Und das wird den HSV aber die ganze Saison erwarten, vielleicht bis auf die Spiele gegen Hannover oder gegen Düsseldorf oder Nürnberg. Aber ansonsten sind es halt alle Spiele, die nach diesem Muster ablaufen und man sieht eben, dass der HSV noch keine Ideen hat oder kein Konzept hat dagegen. Also der muss ja im Grunde wie der FC Bayern in der ersten Liga das eben angehen. Ist ja so. Mhm. Und findet aber eben noch keine Möglichkeiten, da durchzukommen und das fällt halt im Moment auf und da muss man dringend dran arbeiten. Und wenn ich jetzt Tim Walter auch im Interview höre, der ja vehement nach Verstärkung fordert und dass Geldmittel freigemacht werden, dann sieht man eben, dass auch er offensichtlich doch nicht so zufrieden ist mit diesem ganzen Kader und das zeigt sich eben da und ich sehe das genauso, also da muss dringend noch was passieren auf dem Transfermarkt. Interessant finde ich eben, dass die Einwechselspieler wie letzte Woche Amici und in dieser Woche Heil, auch wenn er da beim Gegentor auch nicht so gut aussah, aber der hat ja absolut Schwung reingebracht, als Heil reinkam, Ogeschicke Heil. Da ging ja mal was so, da war mal Bewegung auf dem Außen, der ist ja mal reingezogen, ja, der war agil, der hat richtig Esprit mit reingebracht in die Partie. So war es letzte Woche mit Amici auch und das ist schon erstaunlich, dass diese Jungen, die man ja eigentlich gar nicht mehr so auf dem Zettel hatte, die man eigentlich schon fast irgendwie abgeschrieben hat, dass die, gerade die dann so nochmal ein bisschen was reinbringen und die Transfers, die Königstransfers sozusagen irgendwie noch gar nicht so richtig eine Bindung haben. Also das fällt mir so auf und ja, das lässt mich auch so ein bisschen grübeln. Also es ist genau irgendwie das, was ich ja auch befürchtet habe, dass das eben doch in Summe eine schwierigere Saison wird als die letzte. Weil man eben, jetzt hat man diesen absoluten Favoritenstatus und damit muss man klarkommen, so muss man auftreten und dem HSV, also bis dato schafft der HSV eben noch nicht, diese Rolle auszufüllen. Also das sieht man eindeutig. Also da muss noch wirklich in den Köpfen was passieren, da muss auf dem Transfermarkt was passieren, da muss noch eine Wendung rein. Auch wenn es erst das zweite Spiel ist, das weiß ich auch. Und auch wenn man jetzt nicht als negativ und schwarz sehen sollte, das ist ja alles klar. Das ist eben das sind Blaupausen gewesen für die ganze Saison. Und ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, im Grunde muss der HSV zusehen, punktemäßig es so voranzuschreiten, dass da am Ende jetzt nicht mehr so ein großer Einbruch kommen kann. Ja, also wenn es am Ende dann wirklich knapp knapp wird, dann glaube ich nicht, dass die das Nervenkostüm haben, das dann wieder über die Ziellinie zu bringen. Weil es dann heißt, ja, kippen sie jetzt wieder um und es ist das fünfte Mal und wird der HSV die ewige Zweitliga graue Maus und so weiter, dann geht das wieder los. Geht ja jetzt schon los, wenn du es so durchliest. Das ist ja auch Hamburg, das ist ja auch gleich ein bisschen dramatisiert, aber ich dramatisiere nicht. Ich lege ja einfach nur da, was ich so sehe und man muss eben auch sehen, was eben noch nicht so gut ist. Und es gibt so viele Dinge, die drumherum jetzt ja auch noch passieren. Heute ist ja noch dieser Vergleich mit Bolt und Mutzel, hast du vielleicht auch gelesen bei Twitter.
Ja, so ganz, ganz wenig, aber auch.
Ja, das ist ja auch noch so ein Nebenkriegsschauplatz da und da geht es ja auch um viel Geld, Abfindung etc. pp. Und man sieht, dass das zwischen diesen Wüstefeld, Bolt und Mutzel eben, dass es da auch Spannung gab und wahrscheinlich immer noch gibt. Und ja, ich finde das alles ein bisschen, ist alles ein bisschen traurig, dass sowas dann nebenbei noch passiert. Also ich würde mir mal wünschen, dass läuft mal irgendwie ein bisschen auch außerhalb einfach mal harmonisch ab. Aber gut, das wird in Hamburg nie passieren. Es ist wie auf Schalke und ich weiß nicht woanders, in anderen großen Clubs genauso. Ja, und das ist so im Moment so mein Empfinden. Und dann werden wir nachher wahrscheinlich auf das Pokalspiel schauen in Bayreuth und dann werde ich dazu meine Prognose abgeben. Ja, also insgesamt also kein schöner Nachmittag. Also das kann man so in Summe sagen. Ach so, ja, natürlich. Muss man vielleicht noch erwähnen, dieses Plakat, was...
Ja, genau.
Ist homophob.
Kannst du noch zitieren, was genau drauf stand? Also,
der Hansa-Hul, ganz Mecklenburg-Vorpommern ist schwul, besonders der Hansa-Hul.
Ja, genau. Irgendwie so
war das, ja. Ja, also...
kann man sich nur von distanzieren?
Natürlich und ist auch klar und ich glaube, das bedarf auch gar keiner großen vielen Worte. Ich meine, das haben auch alle schon gesagt. Was soll man dazu noch sagen? Also in der heutigen Zeit sowas noch... Ich frage mich, wie sowas reinkommt. Ich frage mich, was der Supporters Club, der ja eindeutig sich dazu schon geäußert hat und man hat eine Leitlinie, man hat alles fixiert, dass das immer noch reinkommt und dass so viele Menschen dass dieses Spruchband einfach hochhalten. Vielleicht, ja, haben sie gar nicht drauf geguckt, was draufsteht, aber bevor ich irgendwas hochhalte, will ich natürlich wissen, was da draufsteht. Also kann ich mir, es sind einfach Schwachmaten. Es gehört in der heutigen Zeit, also wer noch so eine Denke hat, also ist außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses, ich weiß nicht, oder wie sagt man, außerhalb der gesellschaftlichen Linie steht er und soll zusehen, dass er irgendwie fertig wird mit seinem Leben. Also was soll ich dazu sagen? Also,
ja, da kann man nicht viel zu sagen. Also es ist halt...
Passt da nicht rein und...
ich sag mal so, wenn das jetzt bei irgendeinem Spiel passiert wäre, ich glaube, dann wäre der Aufschrei immer noch groß, verstehe mich da jetzt nicht falsch. Aber ja. da ist der HSV im Mittelpunkt, weil da eine Vereinslegende verstorben ist. Der ganze Spieltag dreht sich nur um diesen verstorbenen ehemaligen Spieler. Ja. Und dann sind es nicht die Hansa-Fans, von denen man vielleicht eher sowas erwartet hätte, sondern dann sind es die Heimfans, die dann tatsächlich so... Ja. Ja.
Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin ja immer so, es wird ja mal schnell generalisiert. Und ich glaube, es sind sehr, sehr viele, die überwiegende Mehrheit und überwältigende Mehrheit natürlich da überhaupt nicht konform mit solchen Äußerungen. Und das Große ist, also man hat es ja auch an die Reaktion danach bei Twitter überall gelesen. Also auch beim HSV ist ja sofort ein Statement gekommen. Also das ist irgendwie ja klar. Nur ich frage mich eben, wie sowas reinkommt, wie das möglich ist, dass da in der heutigen Zeit noch so ein Spruchband hochkommt. Und ist natürlich gerade Uwe Seeler ist ja einer, der für Toleranz und Menschenfreundlichkeit stand. Und das passt da überhaupt nicht rein. Und ich glaube, das hat den Hintergrund, weil aufgrund der Vorkommnisse beim letzten Spiel. Man muss seine Gefühle auch mal ein bisschen im Griff haben und man muss man muss wissen um die Wirkung solcher Worte und das wissen diese Leute offensichtlich nicht und es ist einfach dumm. Einfach dumm. Punkt, Ende aus. Und
man sollte sich, wenn ich so, wenn man solche Banner erstellt und hochhält, sollte man sich fragen, ob man dann in so einem Stadion etwas zu suchen hat. Ne? Gut, dann würde ich sagen, belassen wir das dabei. Wir beide distanzieren uns da von diesem Spruchbanner mehr als deutlich. Und eigentlich würden wir ja jetzt dann über ein Spiel des SV Werder Bremen reden. Aber der SV Werder Bremen hat ja das erreicht, was der HSV ja zu Hause nicht geschafft hat gegen Berlin, nämlich aufzusteigen. Reden wir nochmal allgemein über die zweite Liga. Was ist mit Regensburg los? Wir haben sie beide wieder relativ weit unten angesiedelt und nach zwei Spielen mit 5:0 Toren auf Platz 1. Ich meine, gut, das hat natürlich nichts zu bedeuten, aber es geht wieder so los wie letzte Saison. Die starten gut.
Genau. Aber wie gesagt, also das ist irgendwie ein Spiegelbild, ja, zur letzten Saison auch. Da haben sie auch gut gestartet, waren lange Zeit oben dabei. Und ist irgendwie ein bisschen kurios, das Ganze. Ja, wir haben sie wieder, und viele haben sie ja ziemlich weit unten gesehen. Und sie sind ja auch dann am Ende ziemlich weit unten gelandet. Also insofern, das sind alles Momentaufnahmen. Ich glaube aus dieser, weil natürlich viele diesen Verein auch so ein bisschen abschreiben, gerade deswegen, das ist ja so ein bisschen, da rechnet ja keiner mit, ne? Und gerade daraus kann sich ja auch so eine gewisse Trotzreaktion und Stärke generieren. So nach dem Motto, so guck mal, die schreiben uns ja alle schon tot. Jetzt zeigen wir denen es erstmal. Und das kann natürlich wirken. Jetzt ist immer die Frage, wie lange wirkt sowas? Und nach dem zweiten Spieltag, glaube ich, ist das alles noch. Es ist noch so viel Bewegung drin, glaube ich. In dieser Tabelle, und insofern abwarten, was da passiert. Vorne, ja, sogar St. Pauli ist vor uns, sehe ich gerade, aber interessant ist natürlich, dass zum Beispiel Bielefeld noch gar keinen Punkt geholt hat und die Absteiger, auch Greuther Fürth, sich noch ein bisschen schwer tut, so, und Karlsruhe ist unheimlich, mit 0 Punkten und 2:8 Toren, 8 Gegentore schon, ist natürlich schon eine Hausmarke, so nach zwei Spielen. Da sieht man auch schon, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte, die Saison. Obwohl sie ja im Spiel gegen Magdeburg noch zurückgekommen sind, haben ja, glaube ich, noch 2 Tore geschossen.
Ja.
Unter anderem, nee, dein Lieblingsspieler Mikkel Kaufmann hat ja, glaube ich, genetzt.
Ja.
So, alle ehemaligen, das ist ja auch typisch, ne? Alle ehemaligen Treffen. Winsheimer hat getroffen, Kaufmann hat getroffen, Kinsombi hat getroffen. Ist natürlich klar. Die blühen natürlich alle wieder auf, jetzt, wo sie vom HSV weg sind.
Ja, so ist
und
das.
Ja, so ist es. Und kennt man ja. Und bei uns, die zu uns kommen, so wie Benisch und Königsdörfer, die ja tun sich noch schwer. Aber eine Saison hat ja nun 34 Spieltage, vielleicht plus 2, wissen wir alles noch nicht. Kann auch viel passieren. Insofern, ja, das ist so was mir auffällt. Na, Hannover hat man ja auch auf dem Zettel gehabt, ganz oben, auch erst ein Punkt.
Ja, und da sprichst du auch schon gleich was an, wo ich dich fragen wollte, weil ich konnte es ja nicht sehen. Ich war im Urlaub. Da hat ein Schiedsrichter eine sehr, sehr, sehr fragwürdige Hand-Elfmeter-Situation gepfiffen. Zweier war es, der ja auch schon im Mittelpunkt stand nach dem deutschen Klassiko zuletzt zwischen Dortmund und Bayern. Da hat er sich ja dann auch schon mal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und jetzt sowas. Hast du das Spiel gesehen? Wenn nicht, hast du diese Situation gesehen? Und was glaubst du, was ist da passiert?
Jetzt erwischst du mich tatsächlich mal auf dem falschen. Ich habe davon gelesen, dass da irgendwas war. Aber ich habe es weder gesehen, also ich habe auch keine Zusammenfassung. Ich habe es live nicht gesehen, weil ich gar nicht da war. Ich war in Köln, ne, in der Domstadt. Und habe deswegen. Also nur schriftlich ein bisschen was gelesen, aber vielleicht kannst du das mal kurz erläutern, was da passiert ist.
Ja, also ich habe auch nur bei Twitter einen kurzen Ausschnitt gesehen vom vermeintlichen Handspiel. Man muss sagen, die Kameraperspektive ist deutlich besser als die Perspektive, die Zweier hat. Aber nichtsdestotrotz, also da war nicht ansatzweise ein Handspiel. Und da muss man sich halt fragen, was ist da passiert mit dem Mit dem VAR, dass der da nicht eingegriffen hat, dass das zurückgenommen worden, also das ist alles sehr merkwürdig und ja, mir tut's für die Person Zweier, Felix Zweier leid, dass da jetzt so ein Riesenbock geschossen worden ist, dass er, ich kann mir nur vorstellen, dass wieder irgendein technischer Fehler vorlag im Kölner Keller, dass da nicht vernünftig das eingesehen werden konnte und man dann gesagt hat, ja gut, dann müssen wir das jetzt erstmal so nehmen. Also es ist schon sehr rapide. Guckst dir auf jeden Fall mal an. Man fragt sich dann halt wirklich so, uff, wie kann das jetzt passiert sein? Ja gut, St. Pauli hat dann letztendlich noch einen Punkt geholt. St. Pauli hat nämlich zu dem Zeitpunkt 1-0 geführt. Die sind ja sehr früh durch einen Ex-Bremer, durch Jojo Eggestein in Führung gegangen. Dann gab es halt in der 33. Minute diesen Handelfmeter, den Kerk verwandelt hat. Und ja, Hannover ging sogar noch in Führung durch Derek Köhn, Neuzugang aus Tilburg von Willem Twee. Und Jackson Irvine, der neue Kapitän, ist ja bei St. Pauli ist es ja irgendwie zweigeteilt, das Kapitänsamt, hat dann noch in der 5. Minute der Nachspielzeit das Ganze irgendwie ein bisschen retten können. Also ich glaube, ich werde ziemlich, ziemlich ausgerastet an der Stelle. Denn dann würde mir als St. Pauli-Fan auch gleich wieder die Szene zum 1:1 von Werder Bremen in der letzten Saison einfallen, wo Felix Agu den Pauli-Spieler, ich glaube Paccarada war das, absolut mit der Hand zum Tunnel bewegt. Also dass er das Paccarada ja mit der Hand getunnelt. Das sind schon ziemlich fragwürdige Entscheidungen kontra Pauli. Gut, ich will jetzt hier auch nicht irgendwie was Neues anzetteln, von wegen, ob jetzt St. Pauli hier negativ beurteilt wird vom VAR oder von Schiedsrichter gespannt. Aber naja, St. Pauli konnte noch einen Punkt retten. 2:2 ist das ausgegangen. Und ja, ansonsten hast du schon das spannende Spiel von Karlsruhe-Magdeburg ja angesprochen. Das war ja auch abenteuerlich. Karlsruhe ist da auch innerhalb von 2 Minuten auseinandergebrochen. Artig und auch ein Ex-HSVer Quarteng haben dann ja binnen weniger Sekunden das Tor geschossen oder die Tore geschossen, die dann zum 3:0 Führungstreffer zählten. Das 1:0 war soweit ja in Ordnung und bis dahin war es auch ein lockeres, flockiges Spiel. Und dann hat ja dann der KSC doppelt zugeschlagen mit Vanitzek und Kaufmann. Das war auch ein sehr spannendes, schönes Spiel tatsächlich. Und
auch jetzt. Hier wieder Quarteng, also auch wieder ein ehemaliger Hamburger, genau. Der ja für den HSV zu schlecht war. Ich fand den ja immer ganz interessant. Naja.
Ja. Gut, dann, bevor wir zum Pokal kommen, haben wir ja jetzt eine neue Liga auch hier bei uns im Podcast, die dritte Liga.
Oh, ja, das habe ich tatsächlich ein bisschen gesehen.
Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Ich hatte es mir fest vorgenommen, aber ich bin ja sehr spontan in Urlaub gefahren und hab's dann absolut verpennt, da reinzugucken. Ich hab's aber dann am Ticker bei der Kicker-App dann tatsächlich verfolgt. Ja. Der VfB Oldenburg hat seinen ersten Drittligapunkt eingefahren gegen den SV Meppen im Derby gleich am ersten Spieltag.
Gott sei Dank nicht verloren. Also ich muss sagen, ich habe zur zweiten Halbzeit eingeschaltet. Und da war der VfB ja doch überlegen, würde ich dann sagen. Also da kam ja noch eine rote Karte für Ole Kolper in der 61. Minute und gerade danach war der VfB, wollte ich schon HSV sagen, der VfB ziemlich dominant und hat dann durch Manfred Stark in der 71. Minute, ich glaube Neuzugang, den verdienten, muss man dann ja auch sagen, Ausgleich geköpft und danach hätten sie auch eigentlich noch das 2:1 machen müssen fast. Also da waren noch ziemliche Hochkaräter dabei. Also ich kann nur die zweite Halbzeit so ein bisschen, da habe ich dann tatsächlich den VfB wirklich sehr stark gesehen. Ja, in Summe macht das dann ja auch Mut. Ne? Klar ist so, wahrscheinlich, wenn diese rote Karte nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich noch schwieriger geworden, aber also ich habe jetzt keinen Klassenunterschied gesehen. Also das war ordentlich. Und ich glaube, es ist auch wichtig für die Moral, dass man eben gegen Meppen jetzt nicht verloren hat, dass man einfach, man ist jetzt in die Liga aufgestiegen und konnte da erstmal den Erzrivalen sozusagen einen Punkt
Abloxen.
Abloxen.
Ja. Ole Kolper übrigens auch ein Ex-Bremer, wenn wir schon bei Ex-Spielern von unseren beiden Vereinen sind.
Echt?
Ja, der hat bei Werder gespielt, hat sogar ein paar Bundesligaspiele auch gemacht. Und dann hat er sich verletzt, hat nicht mehr so ganz zurückgefunden. Und hat den Umweg, glaube ich, über Slowenien oder über die Slowakei wieder zurück nach Deutschland gefunden.
Ja.
Und ja, jetzt ist er beim SV Meppen gelandet.
Ja,
ja, VfB Oldenburg. Das nächste Spiel ist jetzt schon morgen am Mittwoch. Landespokal Niedersachsen, genau. In Meppen, gegen Meppen.
Genau. Da geht es ja um die Quali für den DFB-Pokal, oder?
Im Prinzip ja. Also das ist der erste Spieltag, die erste Runde von diesem Pokal. Der Pokal läuft da genauso ab wie der DFB-Pokal. Und der VfB hat halt gleich einen Hammer los mit dem SV Meppen bekommen. Ne? Mal gucken,
ja.
Wer sich da durchsetzt. Steht es nach 90 Minuten wieder 1-1, geht es in die Verlängerung. Es muss einen Gewinner geben.
Ja.
Und am Samstag geht es dann nach München. 18:60 wartet auf den VfB Oldenburg. Gleich das nächste Hammerspiel. Und Nein. Ich freue mich, es wird... Ah ne, diesen Samstag ist es ja gar nicht, sondern nächste Woche Samstag. Ich freue mich nämlich, es wird wieder im Dritten gezeigt.
Echt? Ja, das ist geil, ja.
Der BR und der NDR zeigen es beide.
Ja, cool.
Also weiß man, man kann was gucken, zumindest bis Werder dann spielt.
Ja, ich hatte...
Oder parallel gucken.
Ich hatte ja sowieso vielleicht überlegt, sogar noch kurz ein paar Tage runterzufahren. Ich bin ja öfter mal in München. Mhm. Das wäre natürlich noch geiler, ne? An der die Grünwalder Straße oder wo ist das da unten?
Ja, genau, Stadion an der Grünwalder.
Ja, ja. Also das ist natürlich schönes Traditionsduell. Ja, das wird auf jeden Fall, das gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Ja, und dann gucken, wie es weitergeht.
Jetzt aber zu unser beider, glaube ich, liebstes Wochenende des Jahres.
Ja.
Ja, würde ich sagen. Das steht ja jetzt an.
Die erste Pokalrunde.
Freitag.
Das heißt Blamage vorprogrammiert.
Nee, einfach nur ganz, ganz viel Fußball gucken und vorm Sofa vegetieren und dahin rotten und sich Spiele angucken, wo man denkt im Nachhinein, wieso habe ich mir das angeguckt?
Genau.
Ja, 32 Spiele, erste Runde verteilt auf 4 Tage, beziehungsweise dieses Jahr 30 Spiele auf 4 Tage und dann kommt nochmal Ende August Teutonia Ottensen gegen Leipzig und Viktoria Köln gegen Bayern. Das hat man getan, damit der Ligapokal, wollte ich schon fast sagen, der Supercup zwischen Pokalsieger und Meister ausgetragen werden kann. Ja, also Pokalsieger Leipzig und Meister Bayern jetzt noch nicht dieses Wochenende aktiv, aber unser beider Vereine sind aktiv. Der HSV spielt zuerst am Samstag in Bayreuth, Drittliga-Aufsteiger. Bayreuth hat, glaube ich, jetzt das erste Spiel verloren. Ich glaube 1-0 gegen Ingolstadt, genau. Soll sich relativ gut geschlagen haben. Ingolstadt ist ja auch ein Absteiger aus der zweiten Liga. Das ist ja dann auch nochmal wieder Qualität, die dann da auf einen trifft. Und ja, der HSV ohne Heuer Fernandes. Deine These, hätte man 0 Punkte. Wie sieht das jetzt dann gegen Bayreuth aus?
Ja, also erstmal freue ich mich. Samstag 15:30, alte Zeiten quasi. Also so ein bisschen.
Ja.
Man fühlt sich hier vielleicht in alte Bundesliga-Zeiten erinnert. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, es ist ein Pokalspiel, es ist erste Runde, es ist ein schwerer Gegner, würde ich sagen, dritte Liga, auch wenn es ein Aufsteiger ist, aber es wird sicherlich nicht einfach. Ich kenne die Spielvereinigung Bayreuth tatsächlich auch noch so aus den 80er Jahren, aus alten Kicker-Sonderheften. Ne?
Ja, genau.
Ich hab dir ja erzählt, ich habe noch eins aus der Saison 87, 88 und da ist die Spielvereinigung Bayreuth tatsächlich noch in der zweiten Liga.
Ja.
Und man tut sich schwer, bislang gegen tiefstehende Gegner. Und das wird den HSV in noch verstärkter Form erwarten. Definitiv. Und das wissen die in Bayreuth sicherlich auch. Die werden die Spiele auch gesehen haben und die werden sich sicherlich was ausrechnen. Ich habe es schon bei der Auslosung gesehen damals. Da hat man so eine Bayreuther Kneipe gezeigt und da waren die Bayern dann da beim Weißbier und sagten, ja, die packen wir. Die packen wir. Genau. Und ja, klar, die haben sicherlich berechtigte Hoffnung und Und auch sicherlich ist das nicht utopisch. Also das wird schwer. Und ich erwarte auch ein knappes Spiel. Also in Summe glaube ich, dass das vielleicht sogar in die Verlängerung gehen könnte und dass der HSV, also mein Tipp ist 2-1 nach Verlängerung für den HSV. Aber das ist schon optimistisch, sage ich mal. Also ich habe andere Podcasts gerade gehört, die tippen auf 6-1. Das sehe ich nicht.
Also ich wüsste, das würde ich jetzt auch nicht sagen.
Würde mich überraschen. Man müsste, also damit es so kommt, müsste der HSV sozusagen in den ersten 10, 15 Minuten schon Tabula Rasa machen und da zweimal einnetzen. Ich glaube, dann ist die Sache relativ klar und gegessen. Dann kann man so ein bisschen mit Sicherheit das runterspielen, aber wenn das lange Zeit 0-0 bleibt, dann geht ja auch im Kopf wieder was los. Ne? Dann geht los, wird das jetzt der komplette Fehlstart des HSV, so auch erste Runde gleich raus gegen einen Drittligisten etc. pp. Also da muss schon was passieren. In den Köpfen muss was passieren und vom Auftreten her Es muss ja irgendwie ein Konzept her, wie man solche Gegner bespielt. Und das sehe ich im Moment ja noch nicht. Und da muss eine wirklich gute Trainingswoche kommen. Tim Walter muss ordentlich arbeiten, glaube ich. Ich glaube, so wie ich ihn auch in den Interviews gesehen habe, der war ja schon ziemlich angefressen, kann man sagen. Vielleicht wird auch in der Aufstellung ein bisschen was anders werden. Könnte ich mir sogar gut vorstellen.
Wie würdest du denn aufstellen? Wäre jetzt so tatsächlich meine nächste Frage gewesen.
Ja, es ist die Frage, ob mit Königsdörfer so, also wenn es so weitergeht. Na klar, man ist natürlich ein neuer Spieler, vielleicht braucht er auch eine Zeit lang und man sollte jetzt auch nicht sofort das Vertrauen entziehen vielleicht, aber vielleicht kann man mal mit dem Geschicker Heil anfangen und das mal ein bisschen umdrehen, weil der war ja sehr quirlig und vielleicht ist das genau so der Spieler, der so eine tiefstehende Bayreuther Mannschaft ein bisschen wirbelig spielen kann, so über die Außen und dann mal eine vernünftige Reingabe und dann ist Glatzel da und haut das Ding rein. Also vielleicht das kann man mal ausprobieren, sage ich mal in so einem Spiel.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich weiß ja jetzt nicht, warum Amaechi jetzt...
Amaechi ist verletzt.
Ja, ist er wieder fit bis dahin?
Nee, der wird noch nicht fit sein. Jatta auch noch nicht. Der braucht auch noch 2-3 Wochen oder noch mehr. Der Einzige, der wahrscheinlich oder nah dran ist, habe ich ja auch vorhin gelesen, ist Tim Leibold. Und wenn Leibold vielleicht mal statt Muheim spielt und auf der linken Seite mit Kittel zusammen, also Leibold und Kittel, das hat ja immer ganz gut funktioniert. Also es könnte vielleicht eine Lösung sein, dass man auf der Seite ein bisschen mehr Kreativität reinbringt. Also weil Leibold ja auch einen Offensivdrang hat, ne? Und so ein Leibold links und ein Heil rechts, das könnte schon ein bisschen Speed reinbringen, ein bisschen mehr Energie reinbringen und Zielstrebigkeit. Aber das sind so die einzigen. Ansonsten würde ich jetzt gar nicht groß was verändern. Kann man auch irgendwie gar nicht. Also dafür ist irgendwie das Personal noch gar nicht so vorhanden, finde ich. Man muss eben gucken, was da... man wird aus diesem Spiel auch seine Lehren ziehen und dann auch sehen, was da auf dem Transfermarkt noch gemacht werden muss, ne? Ist ja noch bis September.
1. September, genau.
1. September. Ich denke, da wird auch noch was passieren. Ist ja auch die Frage, was passiert mit Meissner, was passiert mit Opoku, ist auch noch nicht ganz klar. Was auch wieder ganz merkwürdig ist, auch wieder eine ganz vernünftige Vorbereitung gemacht und spielt aber jetzt auch einfach nicht, spielt überhaupt keine Rolle bislang.
Ja, vielleicht gegen Bayreuth mit Heil als Flügelzange, wer weiß. Und vielleicht ist das ja das bewährte Mittel. Ja, Werder spielt auch. Kommen wir endlich mal zum angenehmen Part des Podcasts.
Ja. Eigentlich bei Werder los?
Was ist bei Werder los? Erstmal haben wir ein sehr hässliches Heimtrikot. Ich glaube, das haben wir noch nicht thematisiert letzte Folge. Das Auswärtstrikot ist auch abenteuerlich, aber ich finde es irgendwie nicht hässlich. Das dritte Trikot lässt wieder auf sich warten. Tag der Fans war vorgestern. Angeblich soll nichts mehr auf dem Transfermarkt passieren, sowohl Abgänge und Zugänge, sei es feste Transfers oder Laien. Wo sich aber die ganze Community ziemlich sicher ist, dass die Baumann Masterclass, der Deadline Day Baumi, am 1. September spätestens wieder zuschlagen wird und irgendwas ans Land ziehen wird. Ja, Abgänge ist man sich eigentlich auch ziemlich sicher, dass es noch Leihkandidaten gibt. Werder hat aktuell im ersten Kader 5 Torhüter. Meines Erachtens sind das 2 zu 4. Mit 4 kann man es machen. Vor allem, weil der eine noch in der vierten Liga spielen kann und Luis Lord ist, glaube ich, noch spielberechtigt für die A-Jugend. Also dementsprechend wäre das ganz gut, wenn dann noch Eduardo dos Santos Hässler gehen würde. Hat in Dänemark bei Nordsjælland 6 Spiele gemacht und danach hat man gemerkt, ach, nee, das ist dann wohl doch nicht so der gute Torhüter. Und man hat ihn wieder zurück nach Bremen geschickt, obwohl er noch unter Vertrag war bei Nordsjælland. Hat dann aber kaum noch mittrainieren dürfen und. Ja, und Testspiele, man hat jetzt 6:1 Groningen weggefegt mit der A11. Gegen den FCM hat man 0:0 gespielt. Ja, Anthony Jung ist noch verletzt. Lee Buchanan scheint sich durchzusetzen, beziehungsweise scheint positive Vibes zu verbreiten. Und die Chancen, dass er gegen Cottbus am Montag spielen darf, sind gar nicht mal so ungering. Also der wird sehr wahrscheinlich spielen. Und ja, wie gesagt, dann ist jetzt am Montag, am 1.8. gleich sogar das erste Pokalspiel gegen Cottbus, in Cottbus natürlich. Und die Werder-Fans wissen auch noch nicht so ganz, wo sie sind, habe ich das Gefühl. Also ich weiß es auch nicht. Die Testspiele sind alle irgendwie so nichts aussagend, so ein bisschen ganz schwierig. Gegen Twente hat man sich in einem 3x30 oder 3x60 Minuten-Kick 3:3 getrennt. Man hat gegen Beşiktaş verloren, Karlsruhe hat man geschlagen, Oldenburg hat man verloren. Groningen und Emmen sind ja schon gerade angesprochen worden. Und ja, Cottbus eigentlich immer ein ziemlich schweres Pflaster. Ich bin gespannt, was passiert. Ich lasse mich da jetzt einfach überraschen und ja gut, weiterkommen ist natürlich Pflicht. Da, was anderes zu sagen wäre jetzt ja, makaber. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn Werder sich schwer tun würde und eventuell sogar auch rausfliegen würde. Ich gehe aber, bleib jetzt einfach mal optimistisch und sag, Werder kommt weiter. Und wird 2-0 ohne Glanz, vielleicht noch mit einigen Problemen tatsächlich, 2-0, 2-1, 3-1, irgendwie sowas, werden sie weiterkommen. Das wäre jetzt so meine Prognose für mich, von mir.
Also wir müssen ja eigentlich auch alles daran setzen, dass das Nordderby zumindest im Pokal vielleicht stattfinden könnte, ne?
Ja gut, dann müsst ihr halt gegen Bayreuth mal weiterkommen, ne?
Ja, und ihr gegen Cottbus. Ich glaube, das ist beide Spiele ziemlich unangenehm sind. Also ja, beide Gegner, also ja, eigentlich habt ihr fast noch das Unangenehmere, weil die sind ja in der Regionalliga, ne?
Ja, genau, sind Regionalliga Nordost.
Und aber in Cottbus so mit wenn das Stadion voll sein wird, ich weiß es ja nicht, ist das ausverkauft?
Kannst von ausgehen. Also es ist ja noch nichts durchgesickert, aber.
Ist es Pele Wollitz da noch Trainer? Oder?
Ja, natürlich.
Ja. Und den kennen wir ja. Und der. Also ich glaube, motivieren kann der. Also der kann die Leute, Jungs da heiß machen, glaube ich. Und ja, wird auch nicht angenehm. Aber das ist erste Pokalrunde insofern, ja.
Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze.
Ja, jetzt kommen die Phrasen, ja, genau.
Genau, und natürlich gibt es immer wieder mal irgendwelche Überraschungen im DFB-Pokal. Und ja. Ich habe mir jetzt hier schon bei Kicker die erste Runde des DFB-Pokals angeguckt und ich habe schon 1-2 Spiele tatsächlich gefunden, wo ich sage, da könnte Sensation drin stecken oder Sensationspotenzial drin stecken. Ich hoffe, du hast das jetzt vielleicht auch schon gemacht oder bist gerade dabei, das zu machen.
Okay, den können wir ja mal durchgehen.
Und dann würde ich jetzt erstmal den Freitag mit dir besprechen. Denn da habe ich schon gleich 2 Spiele, wo ich sage, da ist Sensationspotenzial drin. Ja.
Okay, dann fangen wir an mit dem 1. FC Kahn Marienborn gegen 1. FC Nürnberg.
Ich glaube, das ist klar, da kommt Nürnberg weiter.
Glaube ich auch. Neustrelitz gegen Karlsruhe.
Und da ist mein erstes Sensationsding. Ja. Da würde ich, also Karlsruhe katastrophal gestartet. Gegen Magdeburg so ein bisschen wieder zurückgekommen. Vielleicht gibt das ein bisschen Aufwind. Aber Ich meine, ich habe keine Ahnung von Neustrelitz, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass die in der Regionalliga, in der Oberliga Nordost sind, aber ja. Frag mich nicht, wer der Trainer ist, frag mich nicht, wer da spielt oder sonst irgendwas.
Hast du dich etwa nicht vorbereitet auf Neustrelitz?
Nee, du, Schande über mein Haupt. Ja, und Karlsruhe, wie gesagt, sehr schwach gestartet. Das wäre so mein erstes Go-To, wo man vielleicht dann einen Zehner bei Tibico draufsetzen könnte.
Da bin ich bei dir. Ich glaube, da ist was drin. Da ist was drin für Neustrelitz.
Ja.
Und dann aber auch in der nächsten Partie, Dynamo Dresden-Stuttgart, ist, glaube ich, auch was drin für Dynamo.
Genau, Dresden jetzt schon wieder im Saft drin. Die haben schon gespielt, haben auch gewonnen, 4-3 gegen 1860, ne?
Ja.
Oder verloren 4-3, keine Ahnung. Verloren, genau. So, verloren. Aber trotzdem gut gespielt. Und Stuttgart tut sich immer gerne mal schwer in der ersten Runde. Normalerweise scheidet Stuttgart gegen Hansa Rostock in der ersten Runde aus. Es war ja mal so ein Running-Gag, dass die 3-4 Jahre hintereinander in der ersten Runde immer gegeneinander gespielt haben. Aber auch da würde ich tatsächlich sagen, ist Sensationspotenzial drin.
Auf jeden Fall. Und dann haben wir Freitag ja noch den absoluten Blockbuster, 1860 gegen Dortmund. Ja, normalerweise würde ich sagen Dortmund, klar, aber ohne Haaland, ja, und das ist erste Runde und es ist 1860. Ausgeschlossen ist da eine Sensation auch nicht.
Ja, gerade durch unseren Zuhörer Bennett, der ja weder HSV noch Werder-Fan ist, sondern BVB-Fan ist.
Ja.
Konnte ich die Vorbereitung von Dortmund ein bisschen mitverfolgen. Er guckt dann auch jedes Testspiel tatsächlich. Da frage ich mich manchmal, was das soll. Also ja gut, jeder wie er möchte. Und er glüht ja auch für. Und das finde ich ja auch ganz geil tatsächlich. Er ist relativ unzufrieden. Und deshalb würde ich auch sagen, so wie du das gesagt hast, im Normalfall würde ich sagen, Dortmund easy.
Genau.
Aber auch da, 1860 hat schon gespielt, die sind schon ein bisschen länger in der Vorbereitung. Das ist immer dieses Ding, dritte Liga, zweite Liga gegen Bundesligist in der ersten Runde. Und ich wünsche mir, dass der BVB weiterkommt, einfach damit ein großer Konkurrenz für gegen Leipzig und gegen Bayern für diese Pokalsaison weiterkommt. Ich würde auch pro Dortmund tippen, aber nicht klar auf Dortmund tippen. Ich würde sagen, so ein 2-0, 2-1, vielleicht auch ein 2-3, irgendwie sowas.
Ja.
Aber wie gesagt, eher pro Dortmund würde ich dann doch noch gehen.
Ja.
Ja, Samstag. Wollen wir jetzt jedes Spiel durchgehen?
Können wir dann vielleicht, dann dauert es ein bisschen lang, im Schnelldurchlauf machen.
Ja, Viktoria gegen Bochum. Würde ich auch sagen, okay, ist ein bisschen Sensationspotenzial da. Bochum, sehr viel Fluktuation im Kader passiert. Kader steht auch, glaube ich, noch nicht ganz so zusammen, wie er sein soll. Ja, Viktoria ist abgestiegen letztes Jahr aus der dritten Liga. Weiß ich nicht. Also ich würde auch eher dann da mit Bochum gehen. Vielleicht so ein Verlängerungsding und Bochum kommt trotzdem weiter.
Ja.
SV Strahlen gegen St. Pauli. Gehe ich mit St. Pauli?
Bin mir nicht sicher, weil St. Pauli ist auch so ein Verein, der gerne mal in der ersten Runde strauchelt, auch gegen solche Gegner. Das ist auch durchaus ein Potenzial da, dass die stolpern könnten. Aber im Normalfall gewinnt St. Pauli das, ja.
Regensburg-Köln, da geht es auch wieder los, dass man sagen kann, da ist Sensationspotenzial drin. Regensburg gut gestartet, Köln noch kein Pflichtspiel gemacht. Ich glaube aber, dass Köln sich dann doch durchsetzen wird.
Ja. Glaube ich auch. Lübeck-Rostock ist interessant. Da würde ich fast sagen, da geht was für Lübeck.
Ja, nee. Ich sag, Hansa Rostock kommt weiter. Knapp, aber komm weiter.
Ja, okay. Dann Elversberg-Leverkusen ist, glaube ich, irgendwie klar, dass das Leverkusen macht.
Wobei Elversberg gut gestartet ist in der dritten Liga, zu meinen Überraschen. Aber ich sage auch, Leverkusen kommt weiter, ja.
Genau, dann kommt Offenbach Kickers gegen Düsseldorf. Da würde ich sagen, auch mit Sensationspotenzial behaftet. Offenbach ja alter Traditionsclub. Da würde ich mal sagen, gewinnt Offenbach.
Ich gehe mit Düsseldorf. Jo. Eintracht Wernigerode gegen St. Pauli, wollte ich schon sagen. Paderborn. laut den Quoten von Tipico ist Wernigerode der absolute Underdog. Die kommen aus dem Harz, genau, ja.
Ja, ja.
Ja, vielleicht gehen wir noch zum Griechen nachher.
Da hilft auch kein Harzer Käse, da würde ich auch sagen, Paderborn.
Ja, Elatissen gegen Heidenheim, würde ich auch sagen, Heidenheim kommt weiter. Bayreuth, Hamburg haben wir schon thematisiert. Dann die 18-Uhr-Spieler, Offenbach, Düsseldorf hast du ja schon angesprochen. Karl Zeiss Jena gegen Wolfsburg, würde ich auch klar sagen, Wolfsburg kommt weiter. Ja. Aber ich glaube, die tun sich ein bisschen schwer. Karl Zeiss Jena hat Werder ja vor 2 Jahren auch bespielt, war äußerst unangenehm. Und auch die Stuttgarter Kickers gegen Spielvereinigung Greuther Fürth. Dann haben wir den Samstag durch. Da würde ich aber auch sagen, Stuttgarter Kickers sind ja nicht mehr das, was sie immer waren. Greuther Fürth kommt an.
Ah, doch. Ich tippe auf Stuttgarter Kickers hier.
Ja, wirklich.
Ja, gut. Dann kommen wir ziemlich.
Stuttgarter Kickers ist auch ein alter Klassiker.
Wir sind bei der Hälfte der Spiele und gefühlt kommt jeder dritte Underdog bei Harry weiter. Das wird ein geile Pokalsaison, muss ich sagen.
Reden gegen Sandhausen ist auch Potenzial. Reden ist ja hier, ist ja gar nicht weit weg, ne? Ist
ja, um die Ecke quasi.
Da gewinnt aber, ich würde sagen, Sandhausen.
Ich sage Reden.
Ah, siehst du, hier, da sagst du, ne, auch bei dir jeder Zweite. Ne? Bremen gegen Schalke, da würde ich sagen Schalke, obwohl die ja im Weserstadion spielen, oder?
Spielen, nee, ich glaube nicht, eben nicht im Weserstadion. Ich gucke eben, nee. Da gab es irgendwie...
Spielen die nicht in Oldenburg? Ich bin in Oldenburg.
Ja, genau, in Oldenburg.
Und
ist ja sogar das Kuriosum, Schalke muss dann ja kalt duschen.
Kalte Dusche, ja.
Genau. Muss abgestellt werden aufgrund der Sparmaßnahmen. Bremer SV gegen Schalke. Du sagst, Schalke kommt weiter. Ich sag, Bremer SV kommt weiter, aber nur, weil es ein Bremer Verein ist. Und,
aber da gibt es da keine Lokalrivalität eigentlich mal.
Nee, das ist ja kein... Ach, das ist ja keine Konkurrenz. Das ist auch keine Konkurrenz. Demanati sind jetzt das erste Mal in der Regionalliga Nord. Davor haben die in der 5. Liga rumgedümpelt, in der Bremen-Liga.
Na gut.
Dann eher VfB Oldenburg als Konkurrenz. Okay. Aufgrund der. Ja, gut. FV Engers aus der Rheinland-Pfalz, Saar-Nord-Region gegen Arminia Bielefeld. Dein Tipp?
Hat er auch Potenzial, weil Bielefeld ja irgendwie auch nichts bislang hinkriegt, aber ich tippe trotzdem auf Bielefeld.
Gehe ich mit. Dann einer der schönsten Namen.
Ja.
Die es im deutschen Fußball gibt. TSV Schott-Mainz.
Schott-Mainz.
Gegen Hannover 96.
Ja, hat auch Potenzial. Trotzdem tippe ich auf Hannover.
Genau. Rödinghausen, Hoffenheim.
Hoffenheim.
Kaiserslautern, Freiburg.
Hat auch ein sehr großes Potenzial. Ich glaube sogar, da geht was für den ersten FCK.
Ja, gehe ich mit. Ich sage sogar, da geht nicht nur was für den FCK. Ich sage, der FCK kommt weiter. Ich bin optimistisch.
Ja, das kann gut sein, ja.
Oberachern aus Baden-Württemberg gegen Borussia Mönchengladbach.
Gladbach.
Gehe ich auch mit. Blau-Weiß-Lohne, auch nicht weit weg von uns beiden.
Stimmt, Dinklage.
Genau, gegen Augsburg.
Augsburg.
Gehe ich auch mit. Braunschweig-Hertha BSC, auch wieder Potenzial.
Potenzial. Ich glaube sogar, da geht was für die Eintracht.
Ja, würde ich auch sagen. Zumal gab es dieses Match ja auch vor 2 Jahren oder so und Eintracht ist mit 5-4 innerhalb der 90 Minuten weitergekommen.
Ja.
War ein ziemliches Spektakel tatsächlich. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es wieder so ist, dass Braunschweig weiterkommt, ja. Waldhof Mannheim gegen Holstein Kiel.
Mannheim. Eindeutig.
Ui, Mensch. Ich hätte also jetzt
in gesagt, Mannheim?
In Mannheim, ja, natürlich.
In Mannheim ist die Hölle los. Ich kann mich erinnern, gegen Frankfurt. Sehr, sehr hart umkämpfte Spiele und die konnten auf jeden Fall Paroli bieten und die sind ja auch aufgestiegen, ne? Die sind doch auch in der dritten, ne? Mannheim?
Ja, aber die sind schon letzte Saison in der dritten gewesen.
Ja, ja, aber gegen Kiel, puh, da geht was.
Ja, also denke ich auch, aber du bist da ja sehr sicher. Ich dagegen würde sagen, weiß ich nicht. Das ist ein Spiel, wo ich sage, ich gebe keinen Tipp ab. Weil ich mich da nicht entscheiden kann. Das kann
ist auch schwer. Ja, ist auch schwer, ja, das stimmt.
Dann Aue gegen Mainz.
Auch Potenzial. Ich sag trotzdem Mainz.
Ich glaube, klar Mainz. Also ich glaube, Aue, die sind ein bisschen gebrochen nach der letzten Saison. Kommen wir zum Montag. Chemnitzer FC gegen Union Berlin, ein Ostduell.
Hat auch Potenzial, trotzdem Union.
Würde ich auch sagen. Ich glaube sogar, Union kommt relativ souverän weiter. Ingolstadt gegen Darmstadt.
Hat auch wieder Potenzial, Ingolstadt trotzdem.
Ingolstadt trotzdem. Oh, ja. Ich sag Darmstadt. Als Zweitiges glaube ich dann doch, dass die weiterkommen.
Ja, ich glaube, Ingolstadt hat ja jetzt auch schon gewonnen, ne? Zu Hause.
Ja, genau.
Ja, oh, doch, da geht was für Ingolstadt, ja.
Cottbus gegen Bremen. Ich sag, Bremen kommt weiter. Was sagt Harry?
Glaube ich auch, aber ich glaube, es wird schon eng.
Ja, da gehe ich von auch aus. Und dann Abschluss für den Spieltag 1 quasi. Magdeburg gegen Frankfurt.
Man kann fast immer sagen, hat auch wieder so ein Aktionspotenzial, aber trotzdem Frankfurt.
Ich gehe mit Magdeburg. Einfach, ja, weil ich Frankfurt nicht so ganz sympathisch fände. Ich meine,
Titz-Fußball ist nicht einfach zu bespielen.
Ich sage dazu, ja, Ito macht in der 119. Minute das 1:0.
Kann gut sein, ja.
Ja, und dann Teutonia Ortens in Leipzig, ja, und Viktoria Köln gegen Bayern München.
Ist klar.
Das ist aber auch erst Ende August.
Also ich würde mir tatsächlich mal so wünschen, dass Leipzig und Bayern mal so einen Waldhof Mannheim kriegen, oder, ne? Also, dass die mal nach Braunschweig müssen und so, ne? Das wäre mal witzig. Aber die kriegen ja relativ einfache Lose, also Leipzig ist klar und Viktoria Köln, die spielen, glaube ich, tatsächlich im Kölner Stadion, kann das sein? Ich meine, ja. Mal
gucken, aber ich glaube, das steht hier noch nicht. Ja, doch, Rhein-Energie-Stadion Köln.
Ja. Ja. Aber das ist...
Also es kommen bei uns einige Überraschungen weiter.
Ja.
Wir sind uns einig, dass TSG Neustrelitz diese Saison den DFB-Pokal gewinnt.
Ja. Das wäre, ja.
Als Oberligist in die Europa League dann einmarschieren wird.
Ja.
Gut. Dann haben wir so ziemlich alles erreicht, abgearbeitet, aber eine Sache müssen wir noch ansprechen. Genau, das Tippspiel. Zwei Spieltage sind ja schon rum.
Du schwächelst. Du bist nicht mehr.
Also, schwächeln würde ich das jetzt nicht sagen. Nur weil ich nicht auf Platz 1 bin.
Ich bin nur 3 Punkte hinter dir. Das sollte dir zu denken geben.
Ja, wenn du dir aber mal anguckst, dass man 33, 31 Punkte innerhalb von 2 Spieltagen macht, das ist schon, das muss man anerkennen, also stark. Gerade der aktuell Zweitplatzierte hat einen Spieltagssieg mit 22 Punkten erreicht. Das ist,
ja,
das ist eine Marke, die haben wir letzte Saison nicht einmal gehabt. Ich glaube, das Maximum war mal 20 Punkte, die man erreicht hat.
Das war der Nico, oder?
Ja, genau, Nico.
Ja. Wer ist eigentlich J.R. Ewing?
Du hast die Übersicht, du kannst in die E-Mail-Adressen reingucken. Du bist ja dieses Jahr der Spielleiter. Ich habe keine Ahnung tatsächlich.
Also ich hoffe ja noch auf Free Lila und Amechi 10 Buden. Also die müssen noch mal abliefern. Die müssen eigentlich aufgrund ihrer Nicknames ganz vorne landen.
Ja. Ja, nee, also ich bin eigentlich relativ zufrieden mit meinen Tipps bisher. Platz 4, ja, ich bin noch nicht ganz weg und der da oben steht, der wird ja garantiert nicht gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Mal abwarten. Also ich bin zufrieden, ich bin so solide dabei. 10 und 12 Punkte. Ja, mal gucken.
Die Tadel geht aber raus an Ela und an Kurt.
Ja.
Beide haben vergessen, jeweils mal zu tippen.
Komplett? Nee, ne?
Nee. Beide haben dann noch getippt, aber beide haben den Freitag zum Beispiel vergessen zu tippen.
Ja, da müsst ihr daran denken. Beim Pokal braucht ihr nicht tippen, aber...
Heißt natürlich, wenn ihr jetzt gerade diese Folge vor dem Wochenende hört, guckt schon mal in die Kicktipp-App rein, tragt schon mal was ein, ne? Ich muss das zum Beispiel nicht mehr machen. Ich habe nämlich schon in allen Tippspielen alle 34 Spieltage durchgetippt.
Gut.
Gut.
Super.
Haben wir's. Und dann würde ich sagen, war eine schöne Folge wieder.
Ja.
Wo sind wir denn gelandet? Bei wie vielen Minuten diesmal? Das ist ja.
Ja, doch. 2, 3 Aussetzer drin, aber das läuft, ne? Kriegen
das
wir läuft. Hin.
Das ist wieder eine schöne Folge geworden, dafür, dass ja auch nur der HSV bis dato gespielt hat.
Ja.
Und das wird sich jetzt ab nächsten Wochenende ändern. Und nächste Woche melden wir uns nochmal am Dienstag.
Ja.
Das ist ja schon besprochen. Und dann wollten wir versuchen, euch montags immer direkt dann gleich mit Futter zu füttern.
Ja.
Brandheiß aus der Fritteuse.
Genau.
Dann die neuen Folgen Adrian Spitzans.
Kross und heiß und fettig.
Mit Mayo oder Schranke?
Schranke.
Du bist Schranke?
Ja, Ketchup sogar. Ja.
Heieiei.
Eindeutig.
Nicht nur HSV-Fan und
da dann sind auch Vitamine noch drin.
Alter, ja, heieiei. Jetzt gibt es ja auch noch eine kulinarische Auseinandersetzung. Ich glaube, wir beenden jetzt die Folge und dann können wir das gleich nochmal eben off-air ausdiskutieren. So. Bis nächste Woche.
Jo, ciao.
Ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.